sagt Quentin Tarantino, dass ich die Hauptrolle nicht übernehme. Nein.
Arthur, wir sind live.
Oh Mann, Game Talk, jetzt, los! Hallo Freunde, willkommen bei Fearlist. Und zwar heute Game Talk Spezial. An meiner Seite sind Enrico.
Moin.
Und Johnny.
Hallo, hallo.
Hase heute leider keine Zeit gehabt. Ich hätte ihn auch gerne bei Silent Hill dabei gehabt. Darüber reden wir unter anderem heute. Aber Leute, erzählt mal, ihr habt ja genau, am Samstag habt ihr einen Stream durchgeführt, zu dritt. Wie war's? Hat's Bock gemacht?
War richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Hase hat das erste Mal gestreamt, schon ist er abgehoben, denkt, er braucht uns nicht mehr. Hängt jetzt bestimmt in seiner Bude und streamt alleine weiter. Nee, Spaß beiseite, war richtig interessant in der Dreierkonstellation. Ich habe es ja schon einmal miterlebt mit dir zusammen, Arthur. Das hat schon Spaß gemacht, aber dann zu dritt war es noch viel, viel entspannter, weil einer sich immer so ein bisschen zurücklehnen konnte, ein bisschen im Chat arbeiten konnte, was zu trinken holen konnte, vielleicht eben aufs Klo laufen. Und der Stream ging halt die ganze Zeit weiter. Wir haben viel gelacht, wir haben viele Witze, wie Franziska. Wer dabei war, wird wissen, was wir meinen. Franziskaner. Ich habe Tränen gelacht an diesem Tag. Komisch, safe, weil wir eigentlich ein Horrorspiel gespielt haben. Das hat der Stimmung nicht so geschmeichelt, sag ich mal. Ein Horrorstream alleine wäre um einiges gruseliger gewesen, aber ich fand es trotzdem so geil, so witzig. Und vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ihr wart so viele Leute, wir haben es im Nachhinein in der Statistik gesehen und wir haben so viel Unterstützung durch Subs und Ähnliches von euch bekommen. Es ist so, so gut gewesen. Hat uns mega viel Spaß
gemacht. Dankeschön. Absolut. Mir ist doch aufgefallen, im Nachgang habe ich ja so ein bisschen die Clips durchgeguckt, die gemacht wurden. Aber natürlich wollte ich auch gucken, was wir potenziell selbst noch klippen können. Und witzigerweise war in jedem Clip Hase Thema, beziehungsweise involviert in die Gags oder sonstiges. Junge, der hat Sachen rausgehauen wieder. Das ist, da weißt du, warum Hase wirklich notwendig ist auch für den Podcast, weil er bringt auf jeden Fall die ganzen Gags, die zünden. Manchmal nicht zünden, muss ich auch sagen. Aber da waren wieder allein dieses ganze Sichel-Ding, ne?
Ohne ihn wäre der Podcast sicher nicht so gut.
Ja, ich sag's dir, ey, guckt euch wirklich die Clips mal an aus dem letzten Stream von Silent Hill, das ist wirklich grandios. Aber ja, so war's. Aber ich würde sagen, wir können ja auch direkt zu dem Spiel dann auch starten, ne?
Genau, starten wir direkt rein. Und zwar vor genau einem Monat, am 25.09. ist Silent Hill F rausgekommen als Survival-Horror. Silent Hill kennt man natürlich von Capcom. Und zwar haben wir einen Metascore von 85 erreicht und einen User-Score von 7,0. Ich hätte tatsächlich gesagt, weil lange kein Silent Hill rausgekommen ist, hatte ich gehofft, dass es besser bewertet ist. Aber ihr könnt das wahrscheinlich besser einschätzen, Leute.
Ja, das Problem ist natürlich, wie Enrico es gesagt hat, wir haben es jetzt im Stream gespielt. Das heißt, wir haben jetzt nicht so ganz und vollumfänglich die Atmosphäre so wahrnehmen können, wie sie nun mal wahrgenommen werden sollte. Nichtsdestotrotz konnten wir uns natürlich eine Meinung bilden. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es gut. Ich finde, es ist ein guter Silent Hill-Teil auch. Aber es hat schon seine Problemchen. Fangen wir einfach damit an, dass zum Beispiel die Steuerung manchmal ein bisschen hakelig ist, dass alles sehr, sehr, sehr behäbig ist. Und das ist ja auch klar, weil es ist ein Silent Hill, man kennt das aus anderen Spielen, der war ja auch schon. Aber ich habe in den letzten Tagen auch sehr viel Ghost of Yotei gespielt, wozu wir auch noch kommen werden. Das heißt, für mich war ein sehr, sehr schnelles Gameplay und schnelle Kontern und keine Ahnung was zu, okay, du läufst gefühlt 6 Minuten, 3 Meter und schlägst 8 Minuten lang zu. So, das ist, da musste ich irgendwie die ganze Zeit so hin und her denken und es war für mich schwierig, das zu antizipieren manchmal. Aber ich weiß natürlich, warum das so ist. Es passt
halt zum Spiel, ne? Was erwartest du?
Absolut, aber nichtsdestotrotz, so ein paar Sachen fand ich da ein bisschen schwierig. Dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass du an irgendwelchen Ecken hängen bleibst. So da technisch irgendwie nicht so ganz sauber. Aber abgesehen davon, von diesen kleinen Mäkeleien, finde ich, ist das Spiel storytechnisch recht interessant. Es ist am Anfang, ja, braucht es echt lange Zeit, um irgendwie interessant zu werden, finde ich. Auch wenn das Setting super ist. Also allgemein, das Setting grandios, das muss man auch sagen. Ne? So ein bisschen in japanischen Dörfern, leicht feudal, nicht wirklich, aber so ne, ein bisschen ältere Zeit. Und das ist grandios. Es braucht ein bisschen, aber gerade jetzt, wo ich bin in dem Spiel, ich habe ja tatsächlich vor gerade eben erst vor ein paar Minuten, habe ich ja den Stream beendet und habe es alleine weitergespielt. Da kommt es gut in Fahrt. Also da bin ich auch sehr, sehr investiert, was mit den ganzen Charakteren passiert und bin super gespannt.
Das große Problem, das das Spiel hat und was nie oder erst sehr spät kommuniziert wird innerhalb des Spiels, es ist darauf ausgelegt, dass du es zweimal durchspielst. Ich habe mir noch so ein bisschen Pressematerial angeguckt, nachdem wir dann ja tatsächlich den Stream gemacht haben. Ich wollte mich ja nicht spoilern. Es passiert etwas in dem Spiel, was extrem spoilern würde, deswegen sage ich es nicht. Aber es passiert etwas, was alles später interessanter macht. Die Kämpfe werden interessanter und auch die Story nimmt eine ganz andere Fahrt auf. Dann geht's halt in den zweiten Run später, wo zum Beispiel neue Bücher, neue Notizen und sonst irgendwie solche Sachen gefunden werden können, womit du dann die Informationen, die du vorher bekommen hast, verbinden kannst. Erst dann. Vorher spekulierst du nur, was überhaupt passiert ist. Und das Gameplay haben die dann im zweiten Run auch ein bisschen angepasst, dass die meisten Angriffe von Gegnern nicht mehr geblockt werden können. Da musst du dich auch da komplett wieder anpassen. Es wird ja mal ganz gerne gesagt, dass ich im Podcast so ein bisschen die Negative Nancy bin, aber das sehe ich bei dem Spiel gar nicht so, weil man vieles auf den zweiten Blick erst so richtig deuten kann. Im Stream ist es uns auch nicht aufgefallen, aber das Sounddesign ist extrem gut.
Mega.
Die ganze Zeit diese 360-Grad-Horror-Elemente, dass hinter dir irgendwas passiert. Und das sind nicht irgendwelche Jumpscares, wo Leute schreien, sondern es sind einfach Gegenstände, die in der Umwelt einfach auch da liegen. Zum Beispiel irgendwie ein Topf oder ein Blumentopf oder irgendwie sowas, das runterfällt. Oder dass eine Tür sich bewegt. Was es auch immer ist. Ja, es passt in diese Welt rein und dann passiert hinter dir irgendwas, dass was runterfällt. Und das gibt dir die ganze Zeit so ein unwohles Gefühl. Auch hast du das Gefühl, dass du nicht verfolgt wirst, aber immer irgendwer hinter dir ist oder näher kommt. So sind auch die Gegner designt, finde ich. Auf den zweiten Blick wird auch eigentlich erst klar, dass die Gegner, die dort in der Welt drin sind, irgendwie die Ängste sind. Die Hinako hieß die Hauptcharakterin, glaube ich, ne? Hinako,
genau.
Das sind ihre Ängste. Wir haben zum einen natürlich auch die ganzen Gegner in diesen Schulmädchen und jungen Kostümen, das sind ja ihre Klassenkameraden oder ihre Freunde, wo sie Angst hat, dass die tot sind oder sie angreifen. Und so zieht sich das halt durchs ganze Spiel, wo du immer so ein bisschen ja mit ihren Ängsten und Traumata in Verbindung gebracht wirst tatsächlich.
Ja, das ist gefühlt von der Steuerung auch her wie so ein altes Resident Evil, was neu auferlebt wurde in dem Sinne, so clunky. Und ich wette, in 5 Jahren sagt man, oh, Silent Hill F ist aber schlecht gealtert quasi, ne, wegen der Steuerung dann.
Ja. Oh, das glaube ich aber auch wirklich. Also bei aller Liebe, das glaube ich wirklich, 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 weil es spielt sich nicht zeitgemäß. Es tut mir leid. Es ist einfach, weil es so behäbig ist, weil ich, wie gesagt, ich verstehe, warum das so ist. Definitiv. Es hilft dem Spiel, weil ich möchte auch nicht übelst die Moves machen und keine Ahnung was, 360 Grad, Aim und whatever. Aber spielerisch, weiß ich nicht. Es ist schon mehr Kämpfen als in einem Silent Hill jemals zuvor. Das muss ich auch sagen. Auch mit mehr Tiefe als jemals zuvor. Das geht schon gut von der Hand irgendwie für ein Silent Hill. Aber im Vergleich zu anderen Spielen stinkt das wirklich komplett ab, ne? Und dadurch glänzt das Spiel auch nicht. Es ist nun mal die Atmosphäre, die Hammer ist. Definitiv. Die konnte ich jetzt, wie gesagt, im Stream alleine viel mehr spüren. Das Sounddesign. Wie du auch gesagt hast, Enrico, Jumpscares sind dann nicht wirklich Thema, vielleicht da und da mal, aber es ist eher so dieses ganze creepy Gefühl, das du bekommst, wenn du Sounds hörst, da sind schon irgendwelche Gegner um die Ecke.
Und, es ist eher so Psycho-Horror, nicht?
Genau.
Es ist Psycho-Horror mit so ein bisschen Splatter mit drüber gestreuselt, kann man fast sagen.
Genau, und das funktioniert auch super. Und wie gesagt, storytechnisch, ich bin investiert, ich finde es gut, ich möchte gerne wissen, wo es hingeht, weil jetzt gerade bei mir spitzt sich's nun mal zu.
Ist auch nicht lang, 10 Stunden so um den Dreh, habe ich gehört. Deswegen auch die 2 Runs.
Oder ist ja, da kommt natürlich das nächste Thema, 80 Euro Vollpreisspiel und dann halt Gameplay oder Game Time mäßig nicht so lang, ne?
Ja, wenn es gut ist, ist was anderes. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Aber ich bin ehrlich, nach dem Stream taten mir die 80 Euro schon weh.
Ja.
Was absolut verständlich ist. Was mich aber auch interessiert bei solchen Spielen, Resident Evil, Silent Hill, gibt es ja auch Rätsel. Sind die denn gut gestaltet? Sind die ein bisschen anspruchsvoller? Oder ist es so, ja, lauf rum, sammel das und Punkt, ne?
Da geht das Spiel einen Weg, dass du verschiedene Schwierigkeitsstufen hast. Einmal fürs Kämpfen und einmal für die Rätsel.
Ach,
und so smart wie wir sind, haben wir am Anfang des Streams gesagt, okay, alles auf schwer. Also schwerste Stufe. Heißt irgendwie im Nebel gefangen oder whatever, irgendwie sowas. Wir haben am ersten Rätsel, sind wir schon verzweifelt.
Das hat keinen Sinn gemacht.
Und da, genau, das ist nämlich das Problem. Ich finde die Idee der Rätsel erstmal ganz gut, aber die sind irgendwie nicht so deutlich oder nicht so gut vielleicht auch translated ins Deutsche, weil da sind einfach so irgendwie Namen wie, okay, Kuzo ist so und so und das ist neben Pflaume. Genau. Und du musst das da und da hinpacken. Du siehst nicht, was eine Pflaume sein soll in diesem Ding. Du weißt nicht, was ein Kuzo ist. Und das ist so, okay, ich try gerade ein bisschen. Und wir haben, glaube ich, bei fast jedem Rätsel, die so ein bisschen größer waren, bei fast jedem Rätsel mussten wir uns Lösungen angucken. Weil es war nicht so, dass du denkst, okay, ich denke jetzt ein bisschen smart drüber nach oder finde irgendwie einen Weg, sondern es ergibt irgendwie Sinn, aber darauf zu kommen, null. Wie dieses eine Rätsel mit diesen Tafeln, die du umdrehst, wo Symbole drauf sind, wo du dann irgendwie ein Symbol davon wegnehmen musst. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir kennen die Lösung, aber wir verstehen es nicht, weil es keinen Sinn macht irgendwie. Aber dazu muss man sagen, wie gesagt, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Bedeutet, in den einfachen Varianten ist es so, dass du vielleicht wirklich nur, okay, du drehst die Tafel um, dann hast du das Symbol, das musst du eingeben. Eine Stufe später ist es, du musst irgendwie ein Symbol davon nehmen, was da ist und beschrieben wird. In Stufe später drauf ist es noch, okay, du musst wirklich alle Symbole entfernen bis auf eins und das musst du eingeben und sowas. Also es ist ein bisschen hin und her. Es gibt verschiedene Stufen, wie gesagt. Aber die schwerste Stufe finde ich persönlich quatschig einfach, weil da ist einfach over the top. Das ist too much.
Ja, okay, verstehe.
Ja, nichtsdestotrotz, um vielleicht positiv aufzuhören, ich fand ein Highlight in diesem Spiel eindeutig die Bosskämpfe. Auch wenn die Kämpfe nicht sehr abwechslungsreich sind, sind die Bosse immer sehr speziell und haben ihre Mechaniken und sehen optisch sehr, sehr schön aus, wodurch das für mich immer sehr stark im Kopf geblieben ist. Also ich fand die sehr, sehr schön designt.
Voll. Es ist auch ein gutes Spiel, für mich persönlich, definitiv. Ich will es gar nicht so abstrafen, aber ich möchte schon die negativen Punkte irgendwie herausstechen lassen, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Es ist aber wirklich ein gutes Silent Hill. Es macht Bock, definitiv. Erwartet nur nicht, dass ihr einen quasi wie so ein neues Resident Evil bekommt. Das ist es nicht, definitiv nicht.
Eine Sache ist mir gerade eingefallen. In der Recherche ist mir das aufgefallen. Wir haben ja nie wirklich diesen Verstandsskill geskillt und benutzt in dem Spiel. Wusstest du, dass Verstand dieses Konterfenster größer macht?
Nee, wusste ich nicht.
Wenn du kannst in diesen Stance gehen, wo du auflädst, das hast du ja ganz gerne benutzt.
Ja.
Dadurch wird dieses Konterfenster größer. Im zweiten Run keine Option mehr, weil dann kann man nicht mehr kontern. Und was ich auch cool fand, ist, dass du die ganze Zeit überlegen musst, ob du deine Heil-Items mitnimmst, also dich heilst, oder sie opferst, um dann diese Skillpunkte zu bekommen.
Geile Mechanik. Das ist ein gutes System. Genau, dass du so ein bisschen überlegst, okay, was nehme ich mit, was lasse ich. Ich finde auch gut, dass sie das typische Problem so ein bisschen beseitigt haben von, okay, dein Inventar ist voll, du musst etwas zurücklassen. Das passiert gelegentlich, aber nicht so oft, sodass du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie durchgehend was liegen lassen musst oder sowas, sondern du nutzt das noch für etwas. Das ist ganz gut.
Um das Ganze positiv abzuschließen, ich habe am Samstag den Stream quasi halbherzig leider mitverfolgt und heute aber nochmal reingeschaut. Ich finde die Aufmachung und die Story sehr, sehr interessant. Du mit jedem Abschnitt wunderst du dich, was passiert als nächstes, was kommt danach und was passiert dann. Und da muss ich sagen, ich bin jetzt schon gespannt auf die Konklusion, weil man merkt die ganze Zeit über, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist absolut freaky und Hauptcharakter verhält sich ganz komisch und da bin ich gespannt. Also Johnny, reinhauen, weiter streamen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, ihr könnt es dann bei uns im Stream dementsprechend sehen und wenn ihr nicht live dabei seid, als VOD dann auf YouTube, ne, dass wir dann dementsprechend dort erscheinen.
Mein Geheimtipp, mehr Wasser.
Wassermarsch. Danke dafür. Was aber auch noch gestreamt wird, hundertprozentig, das ist nämlich Ark Raiders. Und zwar Ark Raiders kommt bald raus. Ich habe jetzt das Datum nicht da, 30. 31. Ja, siehst du, 30. Und jetzt dieses Wochenende war die Beta quasi vorab, Open Zugang, wo alle mal rein konnten und sich das Spiel angucken, als Servertest und alles mögliche. Leider war ich dieses Wochenende weg. Sonntagabend noch irgendwie, was hatte ich da? 80 Minuten, 81 Minuten hatte ich das noch gespielt mit Johnny und Alex und konnte mir das so ein bisschen anschauen. Und es ist gut. Also ich hatte wirklich Spaß, weil es ist ein guter Extraction-Shooter mittlerweile. Wir hatten viele Versuche nach Tarkov mit The Cycle und wie sie nicht alle heißen. Marauders war auch gut antizipiert, stimmt. Aber
das ja, hab ich ganz vergessen.
Ist, ja, ist aber auch tot mittlerweile, ne? Und Ark Raiders finde ich, das ist ein sehr guter Ansatz. Das wird hergestellt, das Spiel von den Jungs von The Finals. Leider habe ich die M-Bug Studios, genau.
Und Nexon Corp, die machen das zusammen.
Genau, von denen wird das hergestellt. Tatsächlich war es geplant als PvE-Shooter, also dass man wirklich gegen die Arcs kämpft und PvE looten und alles Mögliche. Dann haben die irgendwann gesagt, okay, irgendwie das System passt nicht, es ist langweilig, repetitiv, machen wir einen Extraction-Shooter draus. Schmeißen PvP mit rein und daraus geworden. Und ich freue mich schon, vor allem mit Leuten zu zocken, Koop mit der Truppe reinzusteigen. Und Johnny, du hast ja ein bisschen länger gezockt, 3 Stunden, glaube ich. Wie fandest du es?
Ja. Ich fand's richtig gut, muss ich sagen. Also, ich habe ja richtig Bock einfach auf Extraction-Shooter. Ich liebe Escape from Tarkov absolut. Aber ich finde, das Level von auf die Fresse kriegen ist bei Tarkov einfach extremst hoch, dass meine Frustrationsquelle einfach oder Frustrationsgrenze definitiv sehr oft sehr schnell erreicht ist. Deswegen finde ich es gut, dass Ark Raiders diesen Weg geht, auch ein bisschen jetzt gezwungenermaßen, weil sie gemerkt haben, okay, PvP muss irgendwie mit drin sein. Finde ich auch. Für mich ist das definitiv ein Punkt, warum das Spiel so geil ist, weil nur PvE weiß ich nicht. Gestern hatten wir so ein paar Runden, wo wir übelst auf die Fresse auch bekommen haben, aber das hat ja den Spaß ausgemacht, dass andere Leute da sind, die gegen dich fighten und dann Situationen zustande kommen, die immer wieder unique sind, ne? Und das war der Hammer. Was auch geil ist, ich rede jetzt einfach mal frei ohne großen Plan, ne? Was auch geil ist bei Ark Raiders ist, dass du dich aufheben lassen kannst, wenn du tot bist, für einen gewissen Zeitraum. Was so viel Sinn macht für alles, weil in
Tarkov, bist du dann wenn du so ein tot Backpack bist, bist du dann tot. Oder was?
Nochmal?
Wirst du dann so ein Backpack und kannst Sachen festhalten oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, du liegst einfach auf dem Boden, wie bei Call of Duty kannst du dir vorstellen. Kannst ein bisschen krabbeln und dein Teammate kann dich halt aufheben, dass du wieder normal weiterspielen kannst.
Ach so, ich dachte, er hebt dich physisch hoch.
Nein.
Das ist ja witzig.
Und das ist halt das Ding, dass du, wenn du mal gedeiht bist, nicht sofort die Runde vorbei ist und du deinen anderen 2 Teammates zugucken kannst jetzt, beziehungsweise 20 Minuten was anderes machst, sondern du hast da noch eine Chance. Wir hatten gestern eine Runde, wir sind alle mehrfach gedeiht und haben es irgendwie noch aus der Runde geschafft. Das war so geil, weil wir haben effektiv nichts gerissen, wir haben nichts gelootet, wir waren direkt in einem Shootout und irgendwie haben wir es rausgeschafft, das war mega. Und deswegen ist das so wichtig. Auch geil ist, dass das ganze System viel freundlicher ist. Also du kriegst nicht durchgehend auf die Fresse, es ist vereinfacht. Es gibt nicht 50 Munitionsarten, sondern für die Waffen gibt es eine Munitionsart, soweit wir gesehen haben. So, ne?
Und insgesamt 3 Munitionsarten, leichte, mittlere und schwere und Punkt.
Genau.
Hat Willi nicht gesagt, der hat die ganze Zeit auf die Schnauze bekommen?
Ja, safe. Und es ist ja auch okay so, weil man muss ein bisschen reinkommen, man muss es lernen. Ne? Es gibt nicht irgendwie 50 verschiedene Heil-Items, dass du raffen musst, okay, was ist was? Knochenbrüche, was ist Adrenalin, was ist Bandage, bla bla bla. Sondern es gibt so die Basics, ne? Es gibt Schilde, die du runterschießen kannst, aber dich auch wieder damit aufladen kannst und so weiter. Und ansonsten all das, was an Tarkov geil ist, eben Hideout aufleveln, sprich Loot finden, damit du deine eigene Base aufleveln kannst, um dir Perks und bessere Sachen zu geben, aber auch Sachen herzustellen. Es gibt die Möglichkeit, Quests abzuschließen, es gibt Dailies, es gibt Weeklies und keine Ahnung und. Plus PvE, aber geiler als jemals in Tarkov vorhanden war, für mich persönlich, weil es gibt zwar die Scuffs, die rumlaufen bei Tarkov, die sind aber sowieso Pillepalle, so, nee, nicht Pillepalle, aber was sind die schon? Und es gibt Bosse. Von den Bossen habe ich gefühlt nie was gesehen. Wenn sie da sind, bin ich tot. Punkt. Mhm. So, da gibt es nichts anderes. Und in Ark Raiders ist es so, dass eben diese Arcs, die namensgebenden, die ganze Zeit unterwegs sind, auch wirklich eine Gefahr darstellen. Und wenn du mal überrannt wirst von denen, ist doof. Ist wirklich doof. Und es gibt aber auch so große Viecher, so Riesenviecher, die 20 Mal so groß sind wie du, die du nicht mal mit einem Dreierteam platt kriegst, sondern da musst du sagen, okay, ich suche mir andere Leute. Ich muss natürlich das Glück haben, dass sie mitspielen. Und dann machen wir das zu 6, zu 9, was auch immer. Und rein da, weißt du? Also das ist ein Megasystem und macht übel Bock.
Meine Frage, die wichtigste Frage, ist das der Tarkov Killer?
Nein.
Ein Tarkov Killer, es ist anders, sagen wir mal so. Also der harte Kern von Tarkov, der wird immer bestehen bleiben. Und das werden genug Spieler sein, die das nach 1.0er Release und auch danach viel zocken werden. Ark Raiders würde ich damit vergleichen, dass es eher der Ansatz ist für die Allgemeinheit, für die Mehrschaft der Spieler, um einfach reinzukommen, Spaß dabei zu haben. Ne? Und so viele Streamer wie Ark Raiders zocken, das wird so durch die Decke gehen. Also zu Anfang wird das ganz, ganz krass sein. Und dann ist es abhängig von den Jungs von Embark, ob das weiterhin auch sehr, sehr gut läuft. Weil wir haben zum Beispiel The Finals, welches ständig geupdatet wird. Dort gibt es Seasons, dort gibt es dies, Anpassung, wird oft durchgeführt. Wir haben sehr viel, was am Balancing gemacht wird bei The Finals. Und ich denke, das, was bei The Finals passiert, kann man auch auf Ark Raiders übertragen. Und der Support wird auch dementsprechend genauso sein. Deswegen erhoffe ich mir sehr viel und auch langfristig von dem Spiel was.
Ja, kann ich dir genauso zustimmen. Es ist halt für die breite Masse, um Extraction endlich mal in die breite Masse zu bringen, auf eine gute Art und Weise. Ich denke, das wird diesmal tatsächlich geschafft werden. Ich habe da ein gutes Gefühl bei. Aber Tarkov wird niemals sterben. Tarkov existiert. Tarkov ist geil. Tarkov ist super tief. Das Gameplay ist unerreicht. Never kommt jemand, der dieses Gameplay so hinkriegt. Ist einfach so. Zumindest nicht von heute auf morgen, sondern wenn, dann muss da einer sich hinsetzen und wirklich jahrelang dieses Ding durchziehen, weil überleg mal, was in Tarkov alles drin ist. Allein an Mods und keine Ahnung, was alles realistische Waffen, das ist, müssen wir nicht drüber reden. Aber Tarkov hat halt einfach seine Problemchen und deswegen freut es mich übertrieben, dass Ark Raiders jetzt da ist.
Absolut. Das wird, wie gesagt, von uns gestreamt auf jeden Fall. Johnny und ich machen auf jeden Fall mit. Mal schauen, wer da noch so am Start ist. Ja. Und ich denke auch schon ab dem 31. geht's los spätestens. Kommen wir zu einer anderen Sache, die wir auch noch streamen müssen, ich explizit, und zwar Digimon Story Time Stranger. lange nicht mehr angeschmissen, ich glaube schon 10 Tage her. Keine Zeit gehabt, leider. Aber Enrico, wir haben ja zu Anfang gestartet, wie schon gesagt, mit zu zweit das Spiel angefangen on Stream. Und da haben wir ja schon positive Erfahrungen gesammelt. Ich habe das dann weiter ein bisschen gezockt. Bisschen ist gut. Aber bin sehr, sehr positiv überrascht über diese ganzen Systeme, wie man digitiert, wie man dedigitiert, um dann Stats zu bekommen. Da habe ich ein bisschen mit rumgespielt und alles. Und das macht wirklich, wirklich Bock, vor allem wie viele Digimon es gibt. Ich glaube, in der Enzyklopädie sind das an die 470 Digimon oder sowas. Was schon echt viel ist.
Krass. 150 Pokémon. Ah nee, das war was anderes. Ja, das Spiel kam ja am 2.10. raus. Hast ja gesagt, wir waren mehr oder weniger release-technisch direkt dabei. Ich gucke ja ganz gerne auf den Metascore. Und ich habe euch ja gesagt, bei Digimon ist es immer so ein Ding. Komischerweise sind die Pressescores nicht so gut, aber die Fans feiern es extrem. Genauso wie du gerade davon geschwärmt hast, Arthur. Die Presse hat hier eine 80 gegeben und die Fans eine 9,4. Das zählt zu den besten Metascores ever. Also nur Claire Obscure steht noch darüber, kann man fast sagen. Und es wird tatsächlich gesagt, dass es mit das beste Digimon-RPG ist, das wir aktuell bekommen haben. Und das kann ich auch, dem kann ich zustimmen in Bezug auf einen wichtigen Punkt. Ich habe nämlich immer angekreidet, Digimon-Spiele haben eine eintönige und sich wiederholende Story, weil es immer darum geht, dass später das größte, böseste Digimon, das den Planeten zerstören möchte, am Ende immer wieder da ist. Es ist immer das Gleiche. Und hier ist es einfach so, dass die Charaktere und die Story zum Teil unberechenbarer sind und auch echter einfach sind. Ich habe mal so ein Beispiel rausgeschrieben. Die Digimon sind zum einen gut animiert und als Nebencharakter haben die eine schöne Charaktertiefe, weil es gibt Vulcanusmon, das ist wohl einer hier der Schmied, den man da hat, und der feiert es einfach, Actionfiguren zu sammeln. Weißt du, dass die an solche Sachen denken und solche Gags da reinmachen, das gibt allen einfach Spieltiefe. Und was kam noch dazu? Du hast die Charaktere oder die Digimon, die du immer und immer wieder triffst. Und die entwickeln sich auch weiter. Die wachsen mit dir mit. Wo man dann Daivamon hat und das dann später zu Neptunmon wird. Und du den dann halt ansprichst und sagst, hä, bist du nicht das Daivamon von früher? Solche Geschichten passieren dort einfach und das gibt dem Spiel eine ganz andere Tiefe. Und das haben die super gut gemacht. Was ich doof finde, ist, dass der Protagonist stumm ist. Also meiner Meinung nach braucht er auf jeden Fall eine Stimme, weil das technisch einfach veraltet aussieht. Das Spiel meiner Meinung nach, besonders auf der PS5, bei dir auf dem PC war ich ja erstaunt, aber an der PS5 sieht das Spiel aus, als ob es vor 10 Jahren rausgekommen ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht.
Ja, das ist leider so. Es ist zu Anfang, was du gesagt hast, dass es das beste Digimon-Spiel ist. Das habe ich ja auch von vornherein gesagt, dass ich hoffe, dass die endlich wieder, was heißt wieder, dass die endlich einmal einen Schlussstrich ziehen und gute Games machen. Und zum Glück haben die auf mich gehört. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht in der Zukunft mit Digimon, weil das ist jetzt so ein Sprungbrett, würde ich sagen, welches vollzogen wurde und erfolgreich vollzogen wurde. Und jetzt hoffe ich mit den nächsten Teilen, dass die Qualität auch besser wird, weil die Systeme haben die ja. Die Systeme müssen die nur ein bisschen erweitern. Jetzt kein Autorennspiel oder Mario Kart draus machen oder sonstiges. Ja. Das wäre.
Aber Digimon Rumble können die gerne wiederbringen.
Ja, zum Beispiel. Aber wir haben bei Digimon ja oft gesehen, dass die hin und her switchen. Wir haben Digimon World 1, welches so ein du hattest ein Digimon dabei, das musstest du pflegen und hegen wie so ein Tamagotchi und dadurch hat sich das entwickelt. Dann haben wir Digimon World 2, welches ein Dungeon Crawler mit einem Fahrzeug war. Ganz, ganz komisch. Dann haben wir Digimon World 3, welches ein klassisches JRPG ist von Top-Down, typisch PlayStation 1 Grafik in dem Sinne mit 3 Teams und alles.
Du hast dieses komische Digimon, wie nennt man das nochmal, Light Novel, wo du ja irgendwie so nur so leicht durchgeführt wirst, aber spielerisch gar nichts dahinter ist, sondern du läufst ein bisschen durch die Gegend und ja, schön.
Das hatte ein Taktik-Element drin, ja, das ist ein Strategiespiel gewesen, fand ich ganz gut. Digimon Survive.
Welches, was denn? Ach so, Digimon Survive,
ja. Da war so ein, du hattest so ein Schachbrett, wo du dann so strategiemäßig wie Final Fantasy Tactics spielen konntest.
Ja, und dann hatten wir Digimon World 4, welches ein quasi ein Action-Beat'em-up, weiß ich nicht. Die Digimon hatten Schwerter und du musstest rumlaufen.
Das war ein Dungeon Crawler. Du bist immer in die Dungeons durchgelaufen und musstest die clearen.
Ganz verrückt. Und deswegen, Digimon ist prädestiniert dafür, ein JRPG zu sein, rundenbasierter Kampf. Alles super, nur noch die Systeme verfeinern, Qualität reinbringen in Form von Story und den Charakteren. Und dann ist das ein Erfolgsrezept, welches sich hundertprozentig durchsetzen wird.
Ich finde diese Persona-Schiene, die sie jetzt gerade fahren, auch richtig, richtig gut. Das passt da gut rein. Meine Frage an dich, Arthur, ist das der Persona-Killer?
Nein, Metaphor Fantasio ist der Persona-Killer.
Ja, das stimmt.
Die haben sich selbst gekillt?
Ja, quasi.
Nee, jetzt Spaß zur Seite. Wichtige Frage, Arthur, wie fandest du dieses Kartenspiel, das da drin war? Da bin ich ja immer ein großer Fan. Digimon World 3 hatte das beste Digimon-Kartenspiel ever eingebaut. Ist das genauso gut? Oder ist
Nein,
es gut?
Es hat gar keine Tiefe, überhaupt nicht. Schade. Das ist, wie soll ich sagen, du hast ein Digimon, eine Karte, welche von den Werten stärker ist. Also, was heißt Werte? Das ist ja Singular, ein Wert hast du, 1 bis 7. Und den Typus dann dementsprechend. Wenn dein Digimon stärker ist als das andere und vielleicht noch einen Vorteil in Form von Typus hat, gibt es eine gewisse Prozentchance, dass das gegnerische Digimon trotzdem gewinnt. Quasi aus wegen einem Bug wird das so erklärt. Ist aber Quatsch meiner Meinung nach. Das hat gar keine Tiefe. Es ist eher mühsam, aber irgendwie witzig.
Nicht alles kann Queen's Blood aus Final Fantasy VII Rebirth sein, ha?
Stimmt. Aber nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen bin ich froh, dass Digimon wieder da ist und hoffentlich geht es so weiter. Hoffentlich.
Ich stimme dir vollkommen zu.
Frage, weiß einer von euch, ob Digimon vielleicht ein richtiges Endgame hat? Also das neue Time Strangers?
Es gibt doch diese komische diese Wasserwelt, aber ich habe die noch nicht gesehen. Ich habe das Endgame nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es wohl eins gibt.
Ja, würde mich interessieren, weil bei einem JRPG, finde ich, muss Endgame immer irgendwie in der Form dabei sein, dass du nochmal dich ordentlich aufleveln kannst und dann so die überkrassen Viecher legen kannst. Ich kenne da Digimon nicht so gut, als dass ich sage, okay, ist so, ne? Wie zum Beispiel bei jedem Final Fantasy, da hast du halt, ne?
Das ist ja auch das Problem, Digimon, jedes Digimon ist anders. Du kannst nicht Digimon kennen, dass du diese Antwort konkret beantworten kannst. Ich bin natürlich der Hoffnung, dass optionale Bosse, die müssen drin sein im Spiel.
Ja, und angeln.
Kannst du angeln in Silent Hill 11? Ich glaube nicht.
Ach, siehst du, schlechtes Spiel. Keine 80 Euro wert.
Apropos von schlechten Spielen kommen wir zu guten Spielen. Und zwar Destiny 2. Johnny, du hast es ja vor kurzem onstream revisited. Und wie waren deine Eindrücke? Bist du wieder reingekommen? Hast du Gjallarhorn gelootet und alles vernichtet? Oder?
Also, ich bin schlecht. voll schlecht. Alles verlernt, muss ich echt sagen. Es ist schwierig. Destiny 2 ist immer an sich ein gutes Game gewesen. Muss man einfach sagen. Gameplay-technisch macht das Ding einfach Bock. Rumzulaufen und Scharfen von Gegnern wegzuballern, ist geil. Aber ich bin direkt auf Probleme gestoßen, die ich auch vermutet bzw. die Angst vor hatte. Nämlich, dass du gar keinen Plan hast, was dort abgeht. Dass es diese Seasons gibt, wo du nicht weißt, okay, was gehört jetzt zu was? Wo muss ich was machen? Was ist aktuell? Du kannst nicht irgendwie den aktuellen Content kannst du spielen, aber älterer Content wird irgendwann mal rausgenommen komplett. Also es ist nicht so, als wäre der einfach nicht mehr viable, sondern du kannst ihn gar nicht mehr spielen. Dann gibt es das Sunsetting, wo Waffen und Rüstung und keine Ahnung was irgendwann mal so in Ruhestand geschickt werden und gesagt wird, okay, die sind jetzt nichts mehr wert, kannst du vergessen. Viele, viele verschiedene Sachen. Ich habe jetzt noch nicht so tief reingespielt. Wie viel waren es jetzt? 6 Stunden oder sowas? Ich habe aber Bock, zumindest die Story weiterzuspielen, weil das macht auf jeden Fall Spaß. Es ist neu, es ist frisch für mich, weil das letzte Mal habe ich es, glaube ich, 2019 oder sowas reingeschmissen. Das heißt, allein schon, dass neue Gegnertypen drin sind, fliegende Gargoyles und keine Ahnung was, ne? Da ist schon geiler Shit drin, der Bock macht. Aber es überfordert einen wirklich total, was jetzt was ist und was bedeutet. Man kommt da rein, natürlich, man lernt sich das alles nochmal rein. Aber es ist weird. Dann habe ich nicht verstanden, warum mancher Content irgendwie, also ich verstehe es, aber mancher Content ist halt kostenlos. Du kannst das Spiel grundsätzlich kostenlos spielen, bis zu irgendeiner gewissen Erweiterung. The Final Shape spiele ich ja gerade. Ich glaube, das ist nicht die aktuellste Erweiterung, weil danach noch was kam. Das heißt, bis dahin kann ich irgendwie spielen. Aber ich habe es parallel, es gibt Cross-Play und Cross-Save bei Destiny 2, habe ich es parallel auf dem PC geladen und kann da die Inhalte nicht spielen, die ich auf der PlayStation spielen kann. Obwohl ich nichts gekauft habe.
Weil du PS Plus hast. Das ist im PS Plus drin.
Ist das so?
Ich glaube,
dann
ja.
Ist das vielleicht.
Es wurde mir auch vorgeschlagen, deswegen.
Kann sein. Dann vielleicht ist das der Grund. Aber alles super undurchsichtig. Deswegen, das ist weird. Ich glaube, wenn ich die News richtig gelesen habe, dann ist Destiny 2 gerade auf dem absoluten Player-Low-Count, den es jemals gab. Also ganz, ganz viele Leute spielen es gerade einfach nicht. Die haben ganz, ganz wenige Leute dabei. Ja, das hat einfach andere Gründe, die ich jetzt gerade nicht so aufdröseln kann, weil ich eben das Endgame nicht kenne. Ich weiß nicht, wie sich das gerade gestaltet. Aber das war effektiv auch ein Grund, warum wir damals mit Destiny 2 aufgehört haben, weil uns das Endgame einfach nicht angesprochen hat. So, ne?
Was ich ganz klar sagen kann, ist, dass in dem Bungie, aktuell keine der Entwickler oder der Mitarbeiter mehr drin sind, die damals zu Beginn, wo wir es gefeiert haben, daran gearbeitet haben. Das ist ganz klar und das sieht man auch am Metascore, den ich ja jedes Mal bringe. Das Spiel hat von damals immer noch eine 85 im Pressescore, aber der User-Score ist bei 5,2.
Boah, vernichtend. Absolut vernichtend. Ja, komisch. Also was heißt komisch? Nein, wie gesagt, es wird seine Gründe haben und mit Sicherheit ist es auch irgendwo richtig so. Ich kann nur sagen, für mich gerade The Final Shape macht Bock, vor allem, weil man so alte Sachen wieder sieht. Ne? Kate Six ist wieder da, der damals irgendwo gestorben ist, was auch irgendwie ein komischer Move ist, zu sagen, okay, das Spiel ist vielleicht gerade ein bisschen down, deswegen holen wir mal einen beliebten Charakter wieder. Ja. Aber es macht Bock. Es macht halt irgendwie Bock. Man ist im alten Tower aus Destiny 1 noch und sowas. Ne? Also es ist alles irgendwie geil. Ich habe da Bock drauf. Und es wird auf jeden Fall weiter gestreamt von mir.
Ja geil, Sega hat ja gesagt, der hat auch Bock mit dir zu spielen. Ne? Vielleicht mal zusammen.
Ja, Ja. Gucken wir mal.
Aber das ist ein großer Punkt, wenn man Erweiterung bringt für Erweiterung bringt. Die Erweiterungen können noch so gut sein tatsächlich, aber wenn man Systeme nicht aufgreift und es keine vernünftige Überleitung gibt, dann dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn du dir so viel Mühe gegeben hast und Bosse geklatscht hast oder irgendwelche heftigen Nebenmissionen gemacht hast für irgendwelche Exo-Waffen, die übel krass sind und dann eine Erweiterung später sind die alle völlig nutzlos dann dementsprechend.
Ja.
Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich hätte mir dann gewünscht, solche Systeme, dass man die quasi auf das Item-Level bringen kann, ne, mit einer gewissen Currency, die du farmen kannst oder was auch immer. Das ist ja alles möglich. Und wenn wir zum Beispiel vergleichen mit Final Fantasy XIV und mit wie die das machen für die nächste Erweiterung, dann dementsprechend, das ist ja alles perfekt. Das ist, alter Content ist immer noch viable und da ist alles super, da wird nichts weggeschmissen, da wird alles völlig vernünftig weitergeführt und auch sinnig, ne? Und deswegen, ja, macht das auch Spaß, ne?
Vielleicht da nochmal ganz kurz zu, bevor wir weiterleiten. Ein Punkt, der immer wieder aufgegriffen wird, warum Destiny 2 Probleme hat, ist, dass das Ding technisch niemals dazu da war, so erweitert zu werden. Die haben damals schon gesagt, okay, eigentlich wollen wir Destiny 2 gar nicht machen, sondern nur ein Destiny. Und das siehst du auch daran, dass sehr viele Sachen aus Destiny 1 jetzt in Destiny 2 sind. So langsam aber sicher. Die mussten aber, weil sie in Verträgen drin waren. Nichtsdestotrotz ist dieses Spiel technisch nicht darauf ausgelegt, Content noch und nöcher zu haben, sondern sie müssen Sachen rausnehmen. So wurde es erklärt. Weil irgendwie Speicher, Daten, Platz, whatever. Man darf nicht vergessen, das Ding kommt auch auf Konsolen raus. Dementsprechend da nochmal andere Geschichten mit drin. Also das ist einfach so ein Punkt, der immer angebracht wird. Und es hat irgendwie einen Grund, warum dieses Spiel Sachen rausnehmen muss. Nicht nur, weil sie sagen, das ist der Weg, den wir gehen wollen, sondern sie müssen es, weil sie es anders nicht machen könnten. Aber das macht es nicht besser.
Ja, Arthur hat es ja gerade gesagt mit den Waffen und so weiter. Und ich finde, in Destiny war es immer so, die Exos zu bekommen oder die besonderen Waffen, das war Prestige. Wenn du jemanden gesehen hast, der ist im PvP und der hat diese Waffe oder der diese Exo, dann sahst du und hast gesagt, boah, geil, dass er Dorn hat oder das letzte Wort oder was auch immer. Und heutzutage, wenn die Sachen rausfliegen, wieder reinfliegen, wieder rausfliegen, ist das irgendwie nicht mehr das Wahre. Der Erfolg, die Prestige ist einfach nicht mehr da.
Vor allem die Assoziation, ne? Dass wenn du siehst, dass jemand eine bestimmte Waffe hat, dann weißt du genau, was er dafür gemacht hat dann dementsprechend. Ne? Es ist nicht so, dass er random gedroppt hat, bekommen hat oder sonstiges, sondern du weißt genau, der ist durch die Sidequest gegangen oder hat das erreicht oder sonstiges. Ne? Mhm. Und das ist das Coole. So, aber genug von Nostalgie, kommen wir zum nächsten Titel. Viewfinder, ein Indie-Titel. Puzzle-Game, ein Rätsel-Game. Enrico, ich glaube, du und Hase hatten das gespielt, immer an einem Abend durchgezogen und fertig. Ne? Erzähl mal was darüber.
Du hast schon richtig angedeutet, Hase kam spontan vorbei, wir wohnen ja nicht weit voneinander, haben uns hingesetzt bei einem Kaltgetränk oder zweien und haben gesagt, lass einfach mal irgendwas Kleines, Entspanntes für den Abend zocken. Und dann sind wir auf Viewfinder gestoßen, weil es im PS Plus war. Und Viewfinder ist ein Indie-Spiel, das man eigentlich als Portal 3.0 betiteln kann. Es ist der Portal-Killer.
Okay. Wow.
Der Portal-Killer.
Es arbeitet nämlich nicht mit Mechaniken wie Portal, so mit der Physik, sondern eher mit dem Optischen. Du hast nämlich eine Kamera. Zuallererst kriegst du nur Bilder, diese Polaroid-Bilder. Und die kannst du platzieren irgendwo auf der Map und dann tauchen die dort auf. Nicht als 2D-Bild, sondern komplett mit der Tiefe. Guckt euch gerne mal das Gameplay dazu an. Es ist so faszinierend. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Spiel so häufig gesagt, what the fuck, das geht, weil du so viele Möglichkeiten hast, das alles zu durchzuspielen, sage ich mal, mit den verschiedenen Möglichkeiten, mit den verschiedenen Bildern, weil du nachher die Kamera kriegst und du kannst einfach Fotos von der Map machen aus einem bestimmten Winkel und dann Sachen duplizieren, in die Tiefe stellen und so weiter. Das ist, ich kann es gar nicht mit Worten erzählen, was dieses Spiel optisch einfach macht.
Das ist ja echt verrückt.
Ja, ihr seht es ja wahrscheinlich im Gameplay hier so ein bisschen, ne, parallel. Es geht darum, dass die Welt mehr oder weniger untergegangen ist. Die haben so klimatechnisch große Probleme. Die können nur noch in Gebäuden sein. Und da gibt es Wissenschaftler, die sich darum kümmern, ja, Maschinen zu erschaffen, um das Klima wieder zu verbessern. Und wie machen die das? Indem die in so eine Maschine reingehen, wo die ihre eigene Welt erschaffen können. Und du reist durch diese verschiedenen Gedankenwelten von den Wissenschaftlern, wovon du auch einer bist, ja, löst deren Rätsel, deren Probleme. Und diese Bilder, die du dann bekommst, diese Polaroid-Bilder, sind teilweise auch irgendwie Tamagotchis oder 8-Bit-Bilder. Es gibt ein Bild, das wie dieses Lied Take on Me, Take on Me, in diesem Grafikstil von dem Video ist, oder ein Tamagotchi oder einfach Spielkarten, und die platzierst du und dann passiert immer irgendwas Witziges. Ihr seht es jetzt wieder mit Stonehenge in dem Video, also ihr könnt es leider nicht sehen, aber die Jungs sehen es, und ich saß wirklich den ganzen Abend, man kann es in einem Abend durchspielen, so 4-5 Stunden, ich saß da mit offenem Mund, hab ganz gedacht, Alter, womit arbeiten die mit diesen optischen Reizen? Es ist so schön. Es hat nicht umsonst Game of the Year gewonnen für Indie-Spiele 2023 und auch den Golden Joystick Award im Bereich Indie. Und es ist mein Indie-Tipp an euch. Das Spiel kostet, glaube ich, nur 8 Euro. Warte einen Moment. Das kostet, glaube ich, nur 8 Euro. Und wenn ihr das im PS Plus gezogen habt, dann für euch sogar kostenlos. Macht es einfach mal. Ihr seid an einem Abend durch mit eurem Partner, Partnerin. Es hat mich extrem fasziniert. Denn Indie sind die, die gewinnen die.
Kurze Frage. Du hast gesagt, das ist ein Portal-Killer. Ist es nicht eher der Superliminal-Killer?
Ja, man kann es so als Fusion von beidem sehen, tatsächlich.
Krass, das sieht so geil aus. Ich habe gar nicht gewusst, was das für ein Also, ihr habt ja schon mal davon erzählt. Ja. Da habt ihr gesagt, ist geil, ja, guck mal rein, aber da konnte ich mir noch nicht so wirklich ein Bild machen. Jetzt mit dem Gameplay, Alter, das sieht übel geil aus. Das muss ich mir auf jeden Fall mal reinhauen.
Johnny, ich sag's dir sofort, du hast ja PS Plus auch, wenn du es gezogen hast, vor, glaube ich, 2 Monaten kam es raus, also im PS Plus raus. Schnappt ihr deine Partnerin, setzt euch aufs Sofa, einen Abend am Wochenende ganz entspannt. Ihr werdet beide erstaunt sein, wie geil das funktioniert.
Stark.
Ein Problem hat das Spiel, wenn du 1-2 Kniffe herausgefunden hast, wie man Sachen machen kann, dann ist das Spiel recht einfach.
Okay.
Aber es ist trotzdem, es sind geile Effekte, was die optisch machen.
Ja, das sieht so aus.
Der sieht wirklich verrückt geil aus. Muss ich mir auch mal reinziehen.
Zieh die rein. 8 bis 10 Euro, je nach Plattform.
Yes, geeken wir mal. Kommen wir zum nächsten Titel, und zwar Final Fantasy Tactics. Ein Remake, Remaster, ich würde es eher Remaster nennen, ist vor kurzem rausgekommen, und da sind wir übelste Fans von. Tactic und Final Fantasy in Verbindung, was gibt's Besseres? Ha? Enrico, hast du das angezockt?
Ich habe es noch nicht angezockt. Ich habe ja gesagt, dass ich mir den noch aufspare, weil es mir tatsächlich die 60 Euro zum Release noch nicht wert ist. Aber das ist für mich so ein Feiertag-, Weihnachtstagespiel. Ich liebe Taktikspiele, ich liebe Strategiespiele. Das wisst ihr ja, habe ich schon 1000 Mal gesagt. Und Final Fantasy Tactics hat immer einen riesen Platz in meinem Herzen gehabt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die dieses Remaster-Remake, wie man es auch nennen möchte, angekündigt haben. Und es wird auf jeden Fall gezockt. Aber Johnny, du hast es ja gezockt.
Ja, du hast in der letzten Folge gesagt, die haben gar nicht so viel geändert. Und ich habe gesagt, naja, finde ich schon. Und bei der Meinung bin ich grundsätzlich immer noch geblieben. Aber tatsächlich haben sie nicht so viel geändert. Aber die Sachen, die sie geändert haben, hauen es übel raus, meiner Meinung nach. Also Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, so heißt ja die ganze Geschichte, hat einfach nur in Anführungsstrichen die Grafik aufgemöbelt, 16:9 und so weiter und so fort, schöne neue Skalierung. Und was aber das Allergeilste daran ist, dass sie sehr viele Quality of Life Changes reingebracht haben, die dir das ganze Game sehr viel lockerer und besser von der Hand spielen lassen als jemals zuvor. Das heißt, du kannst sehr viel besser auf Sachen reagieren, musst nicht durch 50 Menüs hin und her, sondern du siehst zum Beispiel aktiv, okay, welcher Gegner ist denn als nächstes dran? Du hast auf der linken Seite hast du eine Nummerierung wie aus manchen JRPGs, die man auch kennt, dass man weiß, okay, wer ist dann wann dran? Du siehst, wer denn wann dran ist, auch wo er steht, weil diese Nummerierung zeigt sich auch eben auf dem Spielfeld. Du siehst grundsätzlich viel mehr Informationen, weil du auch genau siehst, wer hat wie viel Leben, wer ist auf welcher Höhe. Ich glaube, das konntest du vorher auch schon so sehen. Aber auch, welche Skills habe ich. Du musst nicht so ganz umständlich wie vorher durch, wie gesagt, ganz viele Menüs gehen, sondern du hast eine sehr, sehr viel bessere Menüführung, die dir hilft. Und was richtig, richtig geil ist, Fast Forward. Finde ich in dem Spiel richtig geil, weil du auch die Möglichkeit hast, ich weiß nicht, wie es im Alten war, aber du hast auch die Möglichkeit, deine Mitspieler automatisch steuern zu lassen, je nachdem, was du angibst. Hey, heile meine Gruppe oder greife den Gegner an oder zieh dich zurück oder was auch immer.
So ein Gambit-System, das heißt, oder wie?
Nee, simpler. Du kannst einfach nur sagen, du Charakter, Untermenü sollst heilen, Punkt. Dann heilen die.
Okay.
Du Charakter sollst diesen Gegner die ganze Zeit angreifen, dann greifen die den Gegner die ganze Zeit an. Was da, damit aber einfach nur einhergeht, ist natürlich, dass vieles sich automatisch abspielt. Und dadurch, dass du den Fast Forward hast, du skippst nicht, aber du machst es viel, viel schneller einfach. Du weißt, okay, das macht dir gerade eben zack, 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 zack. Es geht schnell voran, bis du dann wieder dran bist und deinen Move machst. Und so geht das so locker, so flockig von den Händen, ist wirklich top. Ich finde, man sieht viel, viel besser, wo man was machen kann, wer wohin gehen kann, wie die Platzierungen sind. Abgesehen davon ist das Spiel 1:1 genau das gleiche wie damals. 1:1, wirklich. Mhm. Ne? Auch der Grafikstil ist quasi 1:1, nur halt hübscher. Ne? Aber dieses ganze Drumherum macht dieses Spiel meiner Meinung nach sehr, sehr viel spielenswerter als jemals zuvor. Das heißt, wenn ihr Bock habt, startet da mal rein. Es ist wirklich gut. Es macht Spaß.
Aber auch wieder ein Titel, wo ich mir gewünscht hätte, komm, mach doch ein nicht allzu High Quality, aber ein Remake draus, ne? Weil du kannst ja alles so beibehalten, von der Story her, von den Charakteren her. Das ist ja alles gesettelt. Du musst nur quasi das Ganze ein bisschen aufhübschen. Also nicht nur in Form von, wie soll ich sagen, Texturen glätten und Punkt, sondern schon ein bisschen mehr. Natürlich musst du neue Models erstellen und vielleicht ein bisschen was an dem System ändern, um das spielenswerter zu machen. Aber das ist ein perfekter Titel für ein richtig gutes Remake, würde ich sagen. Schade, dass die so wenig nutzen und dieses Remaster-Ding komplett durchziehen von vorne bis hinten.
Ja, total. Das kann man auch ankreiden auf jeden Fall, das kann man sagen, weil sie gefühlt alles, was sie haben, irgendwie mittlerweile fast remastert haben. Ja, was soll man sagen? Die haben halt sehr, sehr viel und cashen dort ab. Ich finde es auch als Praktik finde ich es jetzt erstmal okay, aber man kann das denen auf jeden Fall ankreiden. Ja, das stimmt.
Ja, das ist Kuhmelken leider, ne?
Ja, Square Enix hat ja sowieso ein bisschen Einnahmen-Kostenprobleme, ne? Und von daher kann man es irgendwo verstehen. Andererseits auch schade.
Mich würde tatsächlich interessieren, wie setzen sich die Kosten zusammen für so ein Final Fantasy Tactics, das einmal aufzuhübschen und zu remastern. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so krass kompliziert ist. Das ist ja nur Texturen, sonst ist ja alles gleich, paar Quality of Life Changes. Aber allzu viel wird das ja nicht sein. Das Ding ist ja in einem halben Jahr hingerotzt, würde ich behaupten, ohne Probleme.
Ja.
Und wie viel die dadurch Einnahmen tatsächlich generieren, ob sich das wirklich so sehr lohnt, weil das einzige Studio, wo ich sage, okay, da lasse ich es durchgehen, dass die so ein Cash-Grab in Anführungszeichen betreiben, ist nun mal Square Enix, um die anderen Titel, die für uns sehr, sehr relevant sind, zu finanzieren zu können überhaupt. Ne? Dann sage ich, okay, mach das ruhig. Ne?
Cross-Finanzierung.
Das hast du sehr schön ausgedrückt. Genauso sehe ich nämlich es auch, weil jeder anderen Firma würde ich es persönlich übel ankreiden. Was heißt übel? Aber ich würde es auf jeden Fall schlimmer sehen. Aber weil Square Enix einfach bei mir auch so einen Stein im Brett hat, weil 90er Jahre haben mich geprägt an JRPGs und auch bis in die heutige Zeit machen sie geile Scheiße. Final Fantasy VII müssen wir nicht drüber reden. Macht das bitte weiter. Und wenn sie dadurch erst die Möglichkeit haben, dann nehme ich es quasi in Kauf. Ne?
Ja, stimme ich auch zu.
Ja, dann supportet man auch.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Titel. Und zwar rausgekommen am 2. Oktober diesen Jahres, Ghost of Yotei. Johnny, du und Hase habt euch ja riesig drauf gefreut. Ihr habt den ersten Titel gefeiert bis zum Gehtnichtmehr. Besonders Hase, schade, dass er nicht drin ist, darüber zu reden, weil Hase hat das ja angezockt, du ja auch ein bisschen.
Ja, nicht nur ein bisschen, mir fällt auf, ich habe tatsächlich in der letzten Woche übel viel gezockt. Richtig viel.
Nice, Mann, hast du dir auch verdient.
Ja, vielen Dank. Mehr als, ich weiß gar nicht, die letzten Monate zusammen so ungefähr. Und ich habe Ghost of Yotei von allen tatsächlich am meisten gespielt, beziehungsweise in Anführungsstrichen meine Freundin. Denn die ist komplett reingestartet. Es hat damit angefangen, dass ich gar nicht so, ich habe es mir selbst nicht geholt. Weil irgendwie, es war so viel anderes auf dem Schirm und ich habe Final Fantasy Tactics gezockt, dann wusste ich, es kommt Silent Hill und so weiter und so fort. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich spar's mir irgendwie auf. Dann hat Hase gesagt, Brü, pass mal auf, ey, ich habe es doch eh gekauft. und wir sind connected, PlayStation, bla bla bla. Das heißt, ich konnte es mir einfach laden. Kleiner Tipp, kann man machen. Ist übrigens legal.
Anzeige.
Und dementsprechend habe ich es dann runtergeladen und bevor ich überhaupt selbst starten konnte, war meine Freundin schon dabei. Und die ist übel drin, komplett. Richtig, richtig drin, macht jeden Scheiß, macht das mit. Und wo ich gesagt hätte, okay, krass, hätte ich gar nicht erwartet, dass du da so lange irgendwie zockst. Und dementsprechend habe ich auch sehr, sehr viel davon gespielt, weil ich daneben sitze. Und dieses Spiel ist so gut. Es ist wirklich gut. Es ist die absolut logische Weiterführung von Ghost of Tsushima, ist ja klar. Aber mit so viel mehr Liebe und einfach besseren Funktionen, schönerer Welt, all das, was man immer hört, so okay, das Spiel muss neuer, größer, besser werden, ist hier drinne, aber in gut, wo du sagst, es ärgert mich nicht, dass die versuchen, irgendwas aufzubauen, was gar nicht notwendig ist, sondern sie haben alles noch besser verfeinert, das Gameplay macht so Bock, diese Kämpfe, Alter, das ist richtig geil. Ich meine, das Setting für mich persönlich ist ja sowieso schon mega, ne? So feudales Japan,
kommt viel zu wenig raus.
Hammer. Nochmal bitte?
Kommt viel zu wenig von raus.
In letzter Zeit echt übertrieben, ne?
und allein dieses Gefühl, dass du ein Samurai bist, oder ich weiß gar nicht, sie ist ja nicht offiziell Samurai, aber einfach eine Schwertkämpferin mit verschiedenen Waffen und dann durch die Gegend schnetzelst, ist so geil. Ist ja Hammer. Was soll ich dazu sagen? Es ist Beste.
Wie siehst du es im Vergleich zu Clair Obscur? Wir haben ja irgendwann zum Jahresende natürlich auch unsere Game Awards. Ja. Ist das auf jeden Fall ein Konkurrent oder eher weniger?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, am Ende des allein schon, weil Ghost of Yotei so ein großer Name ist, beziehungsweise Ghost of und bla, also Tsushima und so weiter. Das ist ja mittlerweile eine Marke, eine große IP. Ich glaube, es wird auf jeden Fall am Ende bei den Game Awards oder wo auch immer ganz hoch in den Listen stehen. Ich habe ähnliche Angst wie bei Death Stranding, weil ich möchte, dass Clair Obscur gewinnt. Punkt. Ja. Egal was kommt. Aber das Spiel räumt auf jeden Fall ab. Das muss man echt sagen. Ne? Es ist allein, wie die offene Welt gestaltet ist, dass jetzt viel, viel mehr Tiere durch die Welt reiten und fliegen und keine Ahnung was. Viel mehr NPCs durch die Gegend laufen. Und ansonsten halt ganz klassisch, ne, Open World, die dir aber nicht so vor die Fresse geschmissen wird und du sagst, okay, ich habe jetzt 40 Icons auf der Map, wo ich sage, ich gehe dahin, sondern du erkundest sie zu einem Teil selbst, findest Sachen und kannst dann eben dann entweder dorthin reiten oder du hörst etwas, dass da und da was ist. Aber es ist weniger, ich sag mal, Ubisoftig. Entschuldigung, muss ich einfach sagen. Ne? Es ist sehr, sehr schön. Und ja, es wird auf jeden Fall irgendwo Game Awards oder Game of the Year Contender sein, definitiv.
Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, welchen wir des Öfteren schon gesagt haben. Spiele, die am Ende des Jahres quasi, wir haben jetzt Oktober rauskommen, die haben gefühlt eine höhere Chance, irgendwie sehr oben zu stehen oder Game of the Year zu werden, als die Spiele, die im März oder Februar rausgekommen sind.
Die sind vergessen.
Genau, ich glaube und befürchte, in Anführungszeichen, dass hier wieder das Gleiche eintrifft.
Wenn ihr mit uns ein bisschen über die Thematik Awards, Game Awards oder auch Golden Joystick Awards, die jetzt anstehen, sprechen möchtet. Bei den Golden Joystick Awards sind die Nominierungen jetzt raus, also man kann abstimmen. Und ich habe mir vorgenommen, wenn es zeitlich passt, am Donnerstag, ich gucke mal eben, welches Datum das ist. Das ist der 23.10. abends mal live zu gehen, also im Stream. Und mit euch gerne zusammen abzustimmen, darüber zu diskutieren, hey, welches Spiel hat das verdient und welches nicht. Also falls euch interessiert, schaut gerne mal rein. Vielleicht schaut ja auch Johnny oder Arthur mal mit rein für eine Diskussion.
Ja, absolut. Aber auch nicht falsch verstehen, Ghost of Yotei hätte es definitiv verdient. Mhm. Also meiner Meinung nach absolut, das ist ein Megaspiel. Brecher, definitiv eins der besten Games, das dieses Jahr rausgekommen ist. Es ist einfach so, dass ich es Clair Obscur so krass gönne, dass ich möchte, dass es am Ende dort steht. Es muss gewinnen, für mich persönlich so ungefähr. Ne? Mhm. Aber Ghost of Yotei darf gerne abräumen, weil es einfach ein geiles Game ist. Es hat eine sehr interessante Geschichte, die meiner Meinung nach jetzt nicht neu ist, soweit ich es gespielt habe. Es ist eine klassische Rachegeschichte und man sucht dann dementsprechend mehrere Personen, die man dann zur Strecke bringt, wovon ich glaube ich jetzt aktuell zwei gelegt habe oder vielleicht sogar drei. Und abgesehen davon ist es halt viel klassisches, okay, Ehre und ich muss dies machen und ich bin ein Einzelgänger und so weiter und so fort. Das hat man alles schon irgendwo gehört, aber einfach in einer guten Aufmachung und technisch super sauber, super schön. Man kann da absolut nicht meckern. Wenn man mit dem Setting was anfangen kann, dann ist das ein absoluter No-Brainer.
Ich bin absolut gespannt auf den Vergleich. Wir haben ja dieses Jahr, Assassin's Creed Shadows ist ja auch rausgekommen. Und wir haben dasselbe Setting wie Ghost of Yotei. Wir haben weibliche Hauptcharakteren wie in Ghost of Yotei. Und sehr, sehr viele Vergleiche, die man direkt ziehen kann zu dem Assassin's Creed. Und da bin ich absolut gespannt. Von der Story brauchen wir uns nichts auszumachen. Von den Charakteren und Development Ghost of Yotei sieht man schon, dass es sehr viel mehr inne hat als Assassin's Creed. Die hübsche Welt, die absolut fabulose Welt, das ganze Visuelle ist natürlich unvergleichbar, also Katastrophe. Und das Gameplay selber, wir haben Assassin's Creed, von dem wir schon mehrere Videos und Bugs gesehen haben und alles Mögliche, das ist nicht fertig quasi, das Spiel. Und ich hoffe und denke, dass es bei Ghost of Yotei ganz, ganz anders ist. Das wird so smooth sein und da bin ich gespannt auf die Scores.
Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch mir diese Frage gestellt, warum verzeihe ich einem Ghost of Yotei jetzt diese Open World und dieses, okay, schon Abarbeiten von vielen kleinen Sachen, ist ja einfach so, das kann man nicht beiseite streichen, und einem Assassin's Creed Shadows zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach auch sehr, sehr stark voreingenommen, das muss ich mir eingestehen, ich habe keinen Bock mehr auf Assassin's Creed so, das Thema ist ausgelutscht für mich persönlich, obwohl es ja genau das Gleiche macht. Exakt das Gleiche. Und es wird auch nicht sehr viel schlechter sein, abgesehen von Polishing und keine Ahnung was, weil grundsätzlich machst du genau dieselben Dinge, ne? Aber ja, ich habe mir die Frage gestellt und am Ende des Tages bin ich auf keine Antwort gekommen und habe gesagt, Ghost of Yotei ist einfach geil, Punkt.
Ubisoft ist das Problem.
Ja, ja, auch.
So Leute, dann schließen wir langsam das Thema ab und vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank auch an Johnny und Enrico, dass ihr mitgemacht habt.
Gerne.
Und wenn ihr uns supporten wollt, kommt gerne überall rein. YouTube, Twitch, Spotify, Apple Music. Wir sind gefühlt überall mittlerweile. Und wenn ihr uns richtig supporten wollt, lasst einen Obolusken den Peiniger da und schaut mal auf Steady rein. Dort könnt ihr direkt die neuen Folgen hören, wenn die fertig geschnitten sind. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.
Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.